damit sagen, das ist auch wirklich so, dass Amazon da eine ganz andere Kultur hat und ganz andere Themen, wie du es zum Beispiel von jetzt Otto oder der Beratung sogar gewohnt warst?
Mit Sicherheit schon anders als das, was ich vorher erlebt hatte. Und da waren ganz viele Sachen dabei, die mich auch damals direkt angesprochen hatten. Das war auch dann der Grund, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Mich hat da vieles angesprochen, auch gleich schon so in den ersten Gesprächen. Die Art und Weise, wie wir auch Interviews führen, Jobinterviews führen, da merkt man gleich, oh, da will aber jemand tief gehen, da will aber jemand doch auch verstehen, was habe ich da so genau gemacht und nicht lässt sich nicht durch irgendwelche Plattitüden abspeisen.
Hallo, herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek. Heute übernimmt mein Kollege Noah Leidinger das Mikrofon, weil ich leider zum Aufnahmezeitpunkt krank war. Aber kleiner Spoiler, inzwischen geht's mir wieder gut. Trotzdem vielen lieben Dank, Noah. Er begrüßt Nils Gref, er ist Deutschlandchef von Amazon Ads, seit 13 Jahren bei Amazon und davon 6 Jahre an der Spitze des Werbegeschäfts. Sie sprechen über das gesamte Portfolio von Amazon Ads, von Prime Video, von Twitch bis hin über Sponsored Ads, über den Einsatz von KI bei der Kampagnenkreation, Best Practice Beispielen sowie der Amazon-Kultur und was Marketer daraus lernen können. Ich hoffe, dass euch die Folge gefällt und ich hoffe außerdem, dass wir uns am 6. und 7. Mai in Hamburg treffen zum OMR Festival 2025. Vodafone ist zum 4. Mal Content-Partner und hat nicht einfach nur einen Stand, sondern ein 2-tägiges Content-Programm mit Masterclasses, Showcases, Innovation, Pipapo, alles in der Halle B5 und der Red Stage direkt neben dem roten Vodafone-Stand. Ich empfehle dir, auf dem Stand vorbeizuschauen und freue mich, falls du Hallo sagst. Ich werde dort an beiden Tagen den ein oder anderen Podcast aufnehmen und zähle jetzt schon die Stunden, bis es endlich losgeht. Jetzt geht's aber erstmal hier los mit Nils Gref von Amazon. Noah, take it away und euch gute Unterhaltung.
Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiterinnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Name ist nicht Christoph Bursek, wie ihr hört, der ist leider krank. Ich bin Noah Leidinger und wir haben heute einen sehr spannenden Gast, Nils Gref ist im Studio. Nils, du bist Deutschlandchef von Amazon Ads, schon seit 13 Jahren bei Amazon, ich glaube seit 6 Jahren eben Chef von Amazon Ads. Kannst du mal einen Einblick geben, wie groß ist Amazon Ads eigentlich und was sind so eure wichtigsten Produkte?
Also ich kann natürlich dazu was sagen, was wir anbieten. Wir sind mittlerweile über die Jahre hinweg zum Anbieter geworden. Ich benutze natürlich jetzt viel auch Marketing-Jargon. Ich werde viel über den Funnel sprechen. Ich denke mal, das wird den meisten Hörern bekannt sein. Aber ich sage es einfach nochmal, das ist der Marketing-Trichter, wenn man so will, von Awareness, also Aufmerksamkeit erregen für eine Marke und ein Produkt, bis hin dann hinterher zur Verkaufsförderung. Und wir haben über die Jahre jetzt hinweg ein Portfolio aufgebaut oder eine Produktpalette aufgebaut, die wirklich jetzt fast alles abdeckt. Von wirklich aufmerksamkeitserregenden Medien, zuletzt jetzt Prime Video dazu gekommen, bis hin dann natürlich zu Werbemöglichkeiten, die auch so auf der letzten Meile des Verkaufsprozesses.
Also wenn ich sozusagen suche, ich gebe irgendwie einen Gartenschere und dann kommt eine Gartenschere.
Genau, das sind dann so, das, was wir Sponsored Ads nennen, genau.
Und ist das so die wichtigste Kategorie für euch, würdest du sagen? Oder Upper Funnel habt ihr dann irgendwie noch Twitch und Prime Video? Dann Lower Funnel habt ihr sozusagen die Suchanzeigen. Was sind da, gibt es sowas, was am relevantesten ist für euch?
Ich glaube, es ist das Zusammenspiel aus den verschiedenen Produkten, was wirklich das Interessanteste ist. Ja, und genau, also wir haben im Lower Funnel angefangen. Ja, insofern hat das ein bisschen Vorlaufzeit schon und sind jetzt aber dann insgesamt schon seit einigen Jahren auch im Bereich Video-Advertising, also auch Awareness-generierenden Möglichkeiten unterwegs.
Und ihr macht es nur auf eigenen Assets? Also sozusagen Twitch gehört euch ja, Amazon Prime Video gehört euch logischerweise auch. Ihr macht nur da Werbung oder man kann bei euch auch andere Werbung einbuchen quasi?
Sowohl als auch. Also wir haben natürlich in gewisser Weise lange Zeit einen Fokus gehabt auf den eigenen Inventaren, wie wir sagen, im Mediabereich. Und da hast du schon einige aufgezählt. Ne? Das ist vor allen Dingen natürlich der Amazon Shop und zugehörig auch die App, aber natürlich auch unsere Services, ob das jetzt im Videobereich Twitch ist, ob das Prime Video ist und im Audiobereich haben wir natürlich auch was. Wondery gehört auch mit dazu und verstärkt auch die Inventare Dritter. Also es gibt die Möglichkeit über die Amazon DSP, also die quasi das Interface, Buchungsinterface, auch auf anderen Seiten zu buchen und das über uns und in Verbindung auch mit den anderen Inventaren. Also integrierte Kampagnen dann in dem Sinne.
Wenn man jetzt auf die Kundenseite schaut, gibt es da Branchen, wo du sagst, die machen das schon sehr gut, oder Kundengruppen, wo du sagst, die nutzen das schon sehr gut, auch vielleicht diesen gesamten Funnel und wissen, wie sie das bei euch bespielen müssen, dass es irgendwie gut durchläuft und die schon sehr aktiv sind?
Mhm. Also insgesamt sind wir da sehr breit unterwegs, und das, was, glaube ich, spannend ist, was auch in den letzten Jahren immer stärker dazukommt, sind Branchen, die jetzt nicht auf Amazon verkaufen. Da reden wir dann über Financial Services, über Telecommunications, über Reiseanbieter und so weiter. Und Automobil auch. Das war natürlich am Anfang jetzt nicht unbedingt so klar, warum sollten die auf Amazon buchen, wobei es da auch sehr gute Gründe für gibt, weil es einfach ein sehr, sehr gutes Umfeld ist für generell für Botschaften. Aber mit dem Zeitpunkt, wo wir dann in Bereichen unterwegs waren wie Twitch oder wie natürlich Prime Video, wird das natürlich unheimlich relevant und interessant auch für die Unternehmen.
Gibt es auch irgendwie so ungewöhnliche Cases, dass jetzt sozusagen irgendeine Automarke dann in der Search-Ad trotzdem sich reinbucht, obwohl dort die Leute vielleicht gar nicht das Auto suchen, aber trotzdem die Automarke denkt, das ist jetzt trotzdem gut für mich da zu ranken, wenn jemand nach Benzin sucht, dann wird ihm trotzdem da die Ad fürs Auto angezeigt, sowas auch?
Das haben wir momentan nicht, dass sich da Marken, die nicht verkaufen, dort integrieren, weil natürlich die Suche auch in erster Linie darauf ausgerichtet ist, Kunden, also Amazon-Kunden dahin zu bringen, zu dem, was sie kaufen wollen, was sie interessiert. Insofern spielt das Thema Relevanz sowieso dort und auch eigentlich in fast allem, was wir machen, eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen macht dieser Use Case auch wenig Sinn, aus meiner Sicht. Aber es gibt ja so viele andere Möglichkeiten, wie sich Marken integrieren können. Wie gesagt, auf Amazon, also dann aber eher, sage ich mal, zum Beispiel auf der Startseite, da haben wir schon einiges gemacht mit Automobil. Aber auch in anderen Bereichen, auf Fire TV zum Beispiel, ist eine gute Möglichkeit, weil einfach auf dem großen Screen und dann eine gewisse Interaktivität dort auch gewährleistet werden kann.
Gibt es Branchen, wo du sagst, die machen das noch viel zu wenig, die lassen total Chancen liegen, indem sie das vielleicht noch gar nicht so accessen, die wissen vielleicht gar nicht, was man bei euch alles buchen kann, und da würdest du irgendwie sehen, okay, da gibt es so einen großen Hebel für die oder die Branche, das wäre eigentlich ein No-Brainer, dass sie das machen?
Wenn das so wäre, dann würden wir unseren Job nicht machen. Nein, aber es gibt natürlich genau die Unterschiede, die ich eben gesagt habe. Ne? Es gibt also wirklich die Unternehmen, die auch auf Amazon verkaufen, für die das natürlich eine ganz konsequente auch Nutzung der Möglichkeiten ist, um den Absatz direkt auf Amazon zu unterstützen. Aber, und das können wir mittlerweile auch sehr, sehr gut zeigen, mit Hilfe auch vor allen Dingen von Research-Partnern oder Marktforschungspartnern, man kann Effekte, gerade wenn man auf Prime Video oder auf Twitch schaltet, auch außerhalb von Amazon, auch im Verkauf. Also selbst wenn ich auf Amazon verkaufe, sehen wir teilweise dann in diesen Measurement, in diesen Studien, dann auch sehr positive Effekte im Stationärhandel zum Beispiel. Ja, und auf die Frage zurückkommt, gibt es Branchen, die das vielleicht noch nicht so für sich entdeckt haben, würde man wahrscheinlich eher dann in dem Bereich finden, der Unternehmen, die nicht auf Amazon verkaufen, oder ganze Branchen, die jetzt auf Amazon in der Form nicht stattfinden, wie zum Beispiel Telekommunikation oder Financial Services. Das sind ja auch riesige Sektoren.
Gibt es so Strategien, wo du sagst, das funktioniert auf Amazon sehr gut, oder eine gewisse Form von Inhalt, vielleicht jetzt auch gerade bei den Video-Ads, wo du sagst, okay, da muss man wie ein Fernseh-Ad denken, oder das sollte man eigentlich ganz anders, als man früher ein Fernseh-Ad gedacht hat, denken, wenn man also Video-Ads schaltet oder irgendwas, wo du sagst, das kann man mitnehmen, das ist so smart, wie man bei uns werben kann?
Das ist eine gute Frage. Es gibt, glaube ich, bei uns Medien, die sind sehr besonders. Also angefangen, wie gesagt, mit den Sponsored Ads auf der Amazon-Suche. Das ist natürlich eine Search-Ad in dem Sinne, also vergleichbar vielleicht damit, aber funktioniert natürlich anders, weil man sich direkt im kommerziellen Umfeld bewegt. Da gibt es aber ja mittlerweile jahrelange Erfahrungswerte bei uns in-house. Da gibt es aber auch fantastische Agenturen, die sich da sehr gut mit auskennen. So ein Thema wie Twitch wird wahrscheinlich vielen geläufig sein, also eine große Livestreaming-Plattform aus dem Gaming-Bereich, immer noch dort sehr stark, aber auch weit darüber hinaus. Da muss man natürlich sehr darauf eingehen, auch was das für ein Umfeld, diese Beziehung des Streamers, wie wir sagen, also des Content Creators mit seiner Community, das ist eine ganz besondere Beziehung. Da kann man fantastische Möglichkeiten nutzen, um seine Marke quasi bekannt zu machen, aber auch um Produkte quasi in dem Stream einzubinden. Das ist mit Sicherheit so ein Feld für sich. Aber ich glaube insgesamt, das große Learning, und da sind viele auch schon sehr weit, muss man sagen, ist in dem Verständnis, wie die verschiedenen Werbemöglichkeiten im Zusammenspiel miteinander funktionieren. Ne? Also dass man wirklich versucht, die Kampagnen immer mehr zu integrieren, startend von Awareness, ne? Also für die Marke oder auch für bestimmte Produkte, und dann quasi die Kontakte, die man dort erarbeitet, auch weiter qualifiziert sozusagen, ja, und dafür sorgt, dass im Endeffekt mehr Informationen gegeben werden können, wenn jemand dann so diese Customer Journey, diesen Weg, den ein Kunde zurücklegt, dann langsam oder schnell durchschreitet.
Hast du da vielleicht so ein Kampagnenbeispiel oder generell so ein greifbares Beispiel? Ist es irgendwie, meinst du damit, dass wenn ich jetzt die Prime Video Ad schalte, soll ich zeitgleich auch auf der Startseite am besten werben und zeitgleich bei den Such-Ads möglichst aggressiv werben, damit ich zeitgleich möglichst viele Touchpoints habe? Oder gibt es noch andere Arten, wie man das sozusagen integrieren kann?
Also es gibt da ganz viele Untersuchungen, die wir natürlich auch in-house machen, die aber auch andere schon gemacht haben, so unter dem Stichwort, was funktioniert besser zusammen? Ja, und da gibt es ganz viele Ergebnisse auch schon, dass zum Beispiel die Effektivität von den Sponsored Ads, also wie gesagt, relativ spät dann in dem Kaufentscheidungsprozess, dass die gesteigert werden kann, wenn man vorher Consideration, wie wir sagen, oder auch überhaupt Awareness getrieben hat mit anderen Möglichkeiten. Also da gibt es viele Untersuchungen und das Spannende ist natürlich auch, dass viele von diesen Erkenntnissen oder diesen Insights die Kunden auch selber gewinnen können, weil wir natürlich da auch sehen, dass da eine unheimliche Nachfrage ist, zu messen zu können, inwiefern sind die Werbeinvests, haben sich gelohnt. Und da stellen wir eine Reihe von Tools zur Verfügung, zum Beispiel die Amazon Marketing Cloud, mit der dann das Data Clean Room, ne? Also sehr, sehr sicher. Und da können Marketer auch ihre eigenen Abfragen stellen zum Beispiel und herausfinden, so was funktioniert hier eigentlich und wie schlägt sich das dann auch wieder zum Beispiel auf den Absatz dann im Retail-Bereich.
Würdest du sagen, man braucht, wenn man jetzt Amazon Ads richtig machen will, jemanden, der sich da schon richtig tief mit auskennt, oder ist das so, dass man das eigentlich auch mal initial selber sich noch ganz gut beibringen kann? Oder sagst du, dass es eigentlich in der Tiefe sollte man am besten jetzt schon beim Mittelständler eigentlich jemanden haben, der das sich voll auf Amazon Ads fokussiert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein Verständnis davon, was möglich ist, ist, glaube ich, immer gut. Da tun wir, vor allen Dingen mein Team, natürlich eine Menge für, sind da seit Jahren unterwegs, um da insofern auch aufzuklären und zu erklären, was da möglich ist. Ich habe schon erwähnt, es gibt eine ganze Reihe von Agenturen und da meine ich jetzt nicht nur die Agenturen, die sich vor Jahren teilweise schon auf Amazon spezialisiert haben, sondern natürlich auch die klassischen großen, sehr professionellen Media-Agenturen. Die haben mittlerweile natürlich auch ein unglaubliches Wissen aufgebaut, auch eine Expertise aufgebaut. Also die Hilfe ist da für die Großen. Ich glaube, was eine spannende Entwicklung wird, werden wir vielleicht später auch noch ein bisschen mehr darüber sprechen, ist natürlich das Thema KI, weil dadurch eröffnen sich auch Möglichkeiten, auch vor allen Dingen für kleinere und mittelgroße Unternehmen, die früher nicht da waren. Also wo früher quasi wirklich auch Barrieren da waren, sich in der Werbung, gerade im Sinne von Bewegtbild zum Beispiel oder auch in der Analyse von Effektivität sich zu bewegen. Wie gesagt, da wird viel gerade aufgebaut und da gibt es schon einige tolle Möglichkeiten. Ja.
Was sind aus deiner Sicht gerade die wichtigsten Trends jetzt mit Blick auf KI? Was sich da ändert? Also ist es einfach, dass es sozusagen einfacher wird und ich muss eigentlich nur noch sagen, okay, das ist mein Produkt und dann erkennt irgendwann die KI von euch schon sehr gut, okay, so und so solltest du Werbung machen. Im Zweifel irgendwann kreiert sie vielleicht sogar schon die Inhalte oder was sind da so die Trends, die du siehst?
Ja, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen, also nicht nur wir, sondern insgesamt von dem, was Sinn macht, noch ein bisschen in einer anderen Phase. Ich glaube, momentan muss man sehr genau schauen, so, wo setzt man KI ein und wir wollen vor allen Dingen die eben von mir schon angesprochenen Hürden abbauen mit der Hilfe von sehr ausgewählten KI-Tools, die dann aber für den einzelnen Werbetreibenden einen sehr großen Unterschied machen. Ja. Und ein wichtiges Thema ist das Thema Kreation. Ich habe es schon kurz angesprochen eben. Wenn ich jetzt ein mittelgroßes Unternehmen bin, habe ich natürlich in der Regel nicht die Mittel und die Möglichkeiten oder auch schon die aufgebauten Strukturen, um, sage ich mal, große Werbespots zu produzieren. Und selbst, sage ich mal, auch beim Nicht-Bewegtbild gibt es wahrscheinlich auch schon teilweise Hürden. Wie stelle ich denn jetzt mein Produkt dar? Und da gibt es mittlerweile ganz tolle Ansätze. Wir haben jetzt seit einiger Zeit den Imagebilder, nennen wir den. Das ist ein KI-unterstütztes oder Generative AI-unterstütztes Tool, mit dem ich sehr einfach mit wenigen Klicks in wenigen Minuten aus meinem, sagen wir mal, freigestellten Produktbild dann eine Anzeige erzeugen kann, die so quasi auch Emotionen noch dazu bringt. Also ein Hintergrund wird dazugefügt. Und das macht einen riesen Unterschied. Und das wird auch natürlich weiter in die Richtung Video gehen. Da gibt es auch schon erste Piloten zu in den USA. Das kann man fast schon so ein bisschen so eine Demokratisierung nennen. Ja, also oder dass das Spielfeld wird etwas ebener gestaltet, sodass halt auch mittelgroße und kleine Unternehmen dort ähnliche Dinge tun können, die große heute schon tun können. Auf der anderen Seite für die großen Unternehmen, die, sage ich mal, da sehr sehr professionell aufgestellt sind und für die Agenturen, gibt es natürlich die Möglichkeit, mehr zu machen, mehr auszuprobieren, in kürzester Zeit zu reagieren. Da gibt es so ein schönes Beispiel zum Beispiel, also die Firma Whirlpool, die hatte, stellt ja Waschmaschinen her und ist ja vielleicht bekannt, dass gegen Ende des Jahres immer auch die großen Verkaufszyklen sind, die großen Deals Days, ja. Und da hatten die die Herausforderung, dass sie in relativ kurzer Zeit Creatives, also quasi die Werbemittel gestalten mussten. Und dann entsprechend auch thematisch passend zu Thanksgiving in den USA zum Beispiel oder zu Weihnachten. Und die haben da auch unser Tool genutzt, um da relativ schnell, unkompliziert darauf einzugehen. Ne? Das heißt, und haben damit auch gute Clickrates erzeugt. Also das war jetzt dann eher für, sagen wir, im Lower Funnel, also für die Sponsored Brands in dem Sinne. Genau, das heißt, für die kleinen und mittelgroßen erstmal überhaupt einen Zugang zu Dingen, die sie vorher gar nicht machen konnten. Und für die größeren eine starke Vereinfachung, eine Erhöhung der Geschwindigkeit. Und wenn die natürlich nach wie vor auch so dabei bleiben, werden sie auch da, sagen wir, einen gewissen Vorteil natürlich bewahren können, weil sie sich da mit beschäftigen, vielleicht etwas mehr noch, ja, als das so der Kleine kann. Aber insgesamt sehen wir da schon eine ganz schöne Demokratisierung. Oder
wäre so deine Erwartung, wenn man jetzt so 5 bis 10 Jahre in die Zukunft schaut, dass man zum Beispiel auch so Prime-Video-Ads, die ja schon aufwendig sind, ist ein bisschen Fernseh-Ad-mäßig, dass das auch einfach eine KI machen kann? Also ich brauche dann gar keine Videoproduktion mehr vielleicht, sondern das ist eigentlich in 2, 3 Jahren, sagst du, wird das schon irgendwie die Amazon-KI relativ gut abdecken können?
Technisch ja. Ob das dann auf dem gleichen Niveau ist wie ein gefilmtes, aufwendig produziertes, weiß ich nicht. Das hängt sehr davon ab, auch wie sich da, sag ich mal, so die Basismodelle weiterentwickeln und die Technologie dort voranschreitet. Das wird man sehen, ja. Wir alle, glaube ich, haben auch aus dem eigenen Einsatz von KI schon so ein bisschen gesehen, was ist möglich, wo sind aber auch Grenzen, ja, inwieweit sich die Grenzen jetzt in den nächsten, ich glaube, 10 Jahre, hast du gesagt, verschieben werden. Das ist sehr schwer vorherzusehen, ja.
Wahrscheinlich auch jetzt, was die Rolle von Agenturen oder generell Marketingverantwortlichen auch angeht, ne, wie viel Einfluss die noch haben. Eigentlich tendenziell würde man ja fast glauben, in 5 bis 10 Jahren, die KI kann schon so schnell dann analysieren, was klickt gerade gut, worauf reagieren die Leute und dann auch schon die Creatives anpassen. Ist wahrscheinlich auch irgendwann so ein bisschen die Frage, welche Rolle hat jetzt noch der Creative Marketing so richtig?
Ich glaube schon, dass man dort noch Unterschiede sehen kann, Unterschiede machen kann. Also in erster Linie ist es auch nur ein Tool. Ja, ein sehr mächtiges oder sehr, sehr auch vielfältiges Tool, was man einsetzen kann für unterschiedliche Sachen. Aber es muss trotzdem noch jemand bedienen und nutzen und auch kreative Ideen dort reingeben. Ja, insofern, glaube ich, macht das schon einen Unterschied.
Wenn wir jetzt nochmal zurück generell zum Ads-Geschäft an sich gehen, habt ihr mal eine Analyse gemacht, von wo die Werbegelder kommen? Also ist es additive Werbegelder, weil Leute sagen, okay, ich schalte eine Ad, mache damit Umsatz, das lohnt sich, also gebe ich mehr für Werbung aus? Oder merkt ihr, okay, wir ziehen das von Google ab, wir ziehen das von Printwerbung ab? Habt ihr da mal eine Analyse gemacht, woher euer zusätzlicher Umsatz kommt?
Wenn man sich so ein bisschen mit Amazon beschäftigt in der Vergangenheit, dann hat man vielleicht den Satz auch schon mal gehört, wir schauen eigentlich gar nicht auf den, so was dort andere machen. Wir konzentrieren uns sehr genau auf das, was unsere Kunden wollen. Das ist Retail, das kommt natürlich vor allen Dingen aus dem Retail-Bereich, wo wir uns sehr klar fokussiert haben, was möchte der Kunde, was braucht er, und dann versucht haben, das so gut wie möglich hinzubekommen und auch weiterhin jeden Tag dazulernen versuchen. Und das versuchen wir auch weitgehend auf unser Amazon Ads Business zu übertragen, weil wir glauben einfach, das ist das Richtige. Ne? Also wir sehen, was Kunden brauchen, wir sehen, dass Measurement ein Riesenthema ist, wir sehen, dass Bewegtbild wichtig ist. Insofern haben wir da uns auch entsprechend in die Richtung bewegt, und das treibt uns voran.
Vielleicht so zu deiner Karriere, du bist jetzt auch schon sehr lang bei Amazon, hast nicht immer Amazon Ads gemacht. Willst du vielleicht mal sagen, generell, wie du zu Amazon gekommen bist, was davor die Schritte waren und dann auch deine ersten Schritte bei Amazon?
Ja. Ja, das ist insofern eine hoffentlich interessante Geschichte, weil ich so über große Umwege im Endeffekt dann da gelandet bin, wo ich eigentlich immer hin wollte. Und das, wie gesagt, nicht auf direktem Wege. Relativ klassisch BWL studiert, und das war auch so ein bisschen also das typische Beispiel von jemandem, der noch nicht genau weiß, was er will, ja, und dann erstmal BWL studiert. Aber ich habe irgendwann mal so ein Werbejahrbuch in die Hände bekommen, ich glaube von meiner Schwester war das, wo dann so die besten Kampagnen des Jahres gezeigt wurden, und da hatte mich irgendwie dieses Funke erreicht oder dieses Fieber gepackt. Und dann habe ich auch so meine ersten langen Praktika, also wirklich insgesamt fast ein Dreivierteljahr in der klassischen Werbung gemacht und habe mir das da sehr genau angeschaut.
Also in der Agentur sozusagen?
Genau, in einer richtigen Werbeagentur in Düsseldorf. Und ich glaube, was aber fast noch prägender war, war, ich habe dann relativ früh, bin ja schon ein bisschen älter, 1998 habe ich gar nicht weit von hier am Baumwall, habe ich für Leikos gearbeitet. Suchmaschine damals, noch bevor es andere große Suchmaschinen gab, und habe dort Keyword-Ads verkauft. Und das war, fand ich sehr spannend, das steckte alles noch sehr in den Anfängen, aber ich fand das damals schon spannend, so die Aussteuerungsmöglichkeiten, die es sonst eigentlich fast nirgendwo gab, also in anderen Firmen schon, aber nicht im analogen Werbebusiness. Und auch so ein bisschen auch schon, was man mit so Bannern anfangen konnte, ne? Das war wirklich damals klassisch Bannerwerbung, die man dann klicken konnte. Und das fand ich so spannend. Da habe ich dann damals auch meine Diplomarbeit drüber geschrieben, über das Thema.
Also extrem und, früh eigentlich.
Eigentlich sehr früh, 1999. Ja. Das ist mittlerweile ein Vierteljahrhundert her. Und habe damals so versucht, dass so diese Performance Effekte eines Banners, also ich kann drauf klicken und dann passiert irgendwas, dann komme ich irgendwo hin und kann prinzipiell auch schon kaufen, das zu verbinden mit dem Branding-Effekt, also mit dem, was ich da auf dem Banner für Botschaften transportieren kann. Und das ist so einer von den verrückten Zufällen, weil ich habe im Endeffekt damals schon so in der Diplomarbeit so ein bisschen darum gedoktert bei der Frage, wie wirken eigentlich so die verschiedenen Elemente des Full Funnels zusammen. Also eigentlich schon so das Feld, in dem wir uns heute bewegen und was so ein bisschen den Hintergrund auch von unserem Denken bei Amazon Ads beflügelt. Wobei, wie gesagt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie visionär damals unterwegs war oder sowas, weil das
aber war jetzt schon eher... Aber willst du die Erkenntnisse noch unterschreiben von damals? Also sagen, das stimmt noch so grob vom...
Ja, wir machen natürlich keine Bannerwerbung heutzutage mehr reine, aber so ich glaube so die Grundüberlegung, dass ich durch die verschiedenen Phasen durchgehe im Marketing und dass ich dort im digitalen Bereich ganz andere Möglichkeiten habe, das miteinander zu verknüpfen, ich glaube, das stimmt alles noch so. Ja. Und genau. Ja, und das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich auch eine Agentur mitgegründet damals, so um das Jahr 2000 rum.
Also richtig Dotcom
Hochphase noch. Das war die erste Dotcom-Phase, genau. Die Agentur heißt, gibt es immer noch, die heißt Kokomor. Und das ist auch wieder so ein etwas verrückter Zufall, weil Kokomor stand damals zumindest, ich glaube, steht immer noch dafür, für Content, Commerce and More. Und diese Idee Content auf der einen Seite und Commerce, das drückt ja fast auch schon so ein bisschen so aus, was wir heute machen. Ne? Ja. Ich habe eben schon gesagt, also von dem Prime-Video schauen auf der Couch zu Hause bis hin zum E-Commerce, also auch ein großer Zufall. Danach habe ich allerdings so ein bisschen diesen Pfad verlassen und bin dann nach dem MBA, bin ich dann in die Beratung eingestiegen und habe dann unter anderem auch noch viel E-Commerce gemacht, also gar nicht mehr so Werbung, sondern E-Commerce, Handel, und bin dann auch über den Umweg bei Amazon gelandet und hatte damals nicht auf dem Radar, dass das mal ein interessantes Werbegeschäft werden wird. Ich habe da wirklich angefangen, habe das Buchgeschäft mehrere Jahre geleitet, also wirklich so ein bisschen auch das Herz von Amazon, in Deutschland natürlich, und habe da aber auch ganz wichtige Sachen einfach über Amazon gelernt und habe gelernt, was wirklich Kundenzentriertheit, also wir nennen es ja Customer Obsession ist, was das bedeutet, das auch wirklich nicht nur zu denken, sondern zu leben. Habe natürlich auch gesehen, wie denken wir auch über das Thema Analyse und Insights generieren und wie trifft man Entscheidungen darauf, wie kann man damit auch kalkulierte Risiken eingehen, und das war wirklich eine gute Schule. Ja, und dann bin ich irgendwann im Jahr 2017 bin ich dann zu Amazon Ads rüber gewechselt.
Wo das auch noch deutlich kleiner war, ne? Da war es ja noch so schon noch ein bisschen die Anfangszeit von Amazon Ads, ne? Also jetzt nicht ganz klein, aber schon hat in den letzten Jahren deutlich an Dynamik gewonnen sozusagen.
Ja, das war mit Sicherheit insofern eine andere Zeit. Wir hatten kurz bevor, also vielleicht ein Jahr oder so, bevor ich dort rüber gewechselt bin, hatten wir die Sponsored Ads gelauncht, also auf den Weg gebracht. Also genau diese Werbung in der Amazon-Suche. Und da waren wir natürlich sehr stark fokussiert auf dieses Thema Performance Advertising. Und das hat, und das weiß man mittlerweile natürlich auch, einen sehr großen Anklang gefunden bei vielen Unternehmen, vor allen Dingen denen, die auf Amazon verkaufen, aber auch da damals schon den großen, aber auch den mittelgroßen und den kleinen, weil es einfach als Self-Service-Möglichkeit natürlich auch vielen dort zugänglich gemacht worden war.
Du hast jetzt schon zum Beispiel diese Customer Centricity angesprochen, die du gelernt hast bei Amazon. Ist eigentlich wirklich so, was man auch immer hört, irgendwie zum Beispiel so eine spezielle Meeting-Kultur und dass man so Papers vorbereitet von Meetings und so sehr analytisch an die Sachen rangeht. Da würde ich sagen, das ist auch wirklich so, dass Amazon da eine ganz andere Kultur hat und ganz andere Themen, wie du es zum Beispiel von jetzt Otto oder der Beratung sogar gewohnt warst?
Mit Sicherheit schon anders als das, was ich vorher erlebt hatte. Und da waren ganz viele Sachen dabei, die mich auch damals direkt angesprochen hatten. Das war auch dann der Grund, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Wie gesagt, ich bin ja auch damals von Hamburg nach München umgezogen. Das war
das
ja auch
ein schwerer Schritt.
So schon ein schwerer Schritt. Ja, genau. München war eigentlich nie so wirklich auf meiner Liste von Städten, wo ich mal wohnen will. Jetzt mittlerweile wohne ich seit 13 Jahren, bin sehr glücklich. Aber genau, mich hat da vieles angesprochen, auch gleich schon so in den ersten Gesprächen. Die Art und Weise, wie wir auch Interviews führen, Jobinterviews führen, da merkt man gleich, oh, da will aber jemand tief gehen, da will aber jemand doch auch verstehen, was habe ich da so genau gemacht und nicht lässt sich nicht durch irgendwelche Plattitüden abspeisen. Und das fand ich natürlich damals, war sehr anstrengend im Interview, aber ich fand das einfach spannend, ja, weil das ist auch so die Art und Weise, wie ich denke. Ich möchte dann auch immer verstehen, warum ist dann irgendwas so, ja, und möchte mich da tiefer einwühlen, um zu verstehen, was passiert. Und genau, das war so der eine Teil der Kultur, der mich da sehr fasziniert hat. Und da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Sachen. Unsere Leadership Principles, ist ja auch schon mal drüber geschrieben worden, wie wir so versuchen, unsere Kultur zu definieren und unsere Leitsätze, die wir uns da geben. Und das ist extrem hilfreich auch, zum Beispiel, wenn man Entscheidungen treffen muss, ja.
Was ja auch, wenn man jetzt irgendwie so die Briefe, die Jeff Bezos früher geschrieben hat, einmal im Jahr an die Aktionäre, das ist auch immer so ein großes Thema, wie er auch mit Fehlern umgeht oder ganz offen mit Wetten umgeht, die nicht funktioniert haben. Würdest du sagen, das gab es in deiner Zeit auch jetzt im Buchbereich oder im Ads-Bereich, das waren irgendwie Rückschläge, Hindernisse, die ihr überwunden habt oder die ihr überwinden musstet oder vielleicht mal was schiefgegangen ist?
Ja, also erst, ich glaube, insgesamt stimmt das, ne? Also man kann natürlich nicht immer richtig liegen, das ist völlig klar. Genau, ich glaube, man hat schon auch Möglichkeiten, vorher zu schauen, auf welcher Basis treffe ich denn jetzt so eine Entscheidung, ja? Und wie gesagt, da helfen auch die Leadership Principles eine Menge, weil ich dann zumindest mal formulieren kann, was habe ich eigentlich gerade hier für einen Konflikt, ne, den ich irgendwie für mich lösen muss, um eine Entscheidung zu treffen. Der Klassiker ist halt so ein bisschen, analysiere ich es noch mehr, ne, das heißt dann bei uns dive deep, ja, gehe ich da jetzt noch tiefer rein, verbringe ich noch mal ein paar Tage damit, das besser zu verstehen, oder mache ich jetzt einfach, ne, das heißt dann bei uns bias for action, also im Zweifelsfall handeln, ah, ja, und das hat eigentlich immer sehr geholfen, sowas dann diese Entscheidung quasi zu unterstützen. Und ja, wenn man da mal schief liegt, dann kann man hinterher eigentlich immer auch ganz gut darlegen, das habe ich dabei gedacht, ja, und das habe ich versucht zu tun. Und ja, und ich glaube, heute, wenn man so überlegt, weiß nicht, Kampagnen, die vielleicht mal schiefgelaufen sind, da haben wir natürlich den großen Vorteil, also gerade im Digitalen insgesamt, dass man ja nicht was auf die Reise schickt.
Und das bleibt für immer, ja.
Und dann muss man gebannt warten, ob das jetzt funktioniert oder nicht, sondern man hat natürlich die Möglichkeit, immer nachzusteuern und und erstmal zu analysieren, was passiert da gerade, funktioniert das, muss ich vielleicht irgendwas am Setup ändern? Und insofern haben wir da für unsere Kunden, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten, um da richtige Fehlschläge auch in der Regel zu vermeiden. Ja.
Das ist ja, glaube ich, auch so eine Logik bei euch, sagt oder hat Jeff Bezos ja auch immer wieder gesagt, es gibt so zwei Arten von Entscheidungen. Einmal die Entscheidung, wo du durch eine Tür gehst und dann kannst du eigentlich nicht wieder so richtig,
genau,
zurückgehen, weil das so für immer. Und so andere Entscheidungen, wo du irgendwie noch immer die andere Option auch auswählen kannst. Ist das dann wahrscheinlich so eine Metrik, woran du entscheidest, wenn es jetzt so eine total wichtige Entscheidung nicht umkehrbar ist, dann gehe ich nochmal tiefer,
genau,
und sonst eher Bias for Action.
Genau, das ist sehr gut beschrieben. Das ist so diese eine Einbahnstraße oder geht es quasi in zwei Richtungen, oder One-Way-Door und Two-Way-Door, wie die unsere amerikanischen Kollegen dann sagen. Genau, das muss man sich vorher gut überlegen. Ist das was, wo ich ausprobieren kann und auch wieder quasi dann zurückrudern kann, ohne dass ich jetzt irgendwie außer vielleicht der Zeit, die ich aufgewendet habe oder so ein paar Ressourcen, dass ich da sonst jetzt auch nicht viel da aufs Spiel setze? Oder ist das was, wo ich sage, wenn das das jetzt einmal mache, dann wird das sehr schwierig, ja. Und das kann man schon für sich rausfinden, ne? Also nicht nur bei Amazon, das kann jeder für sich auch in die Entscheidungsfindung mit einbinden, ja.
Gibt es sonst irgendwo, wo du sagst, das hast du analytisch gelernt, wenn du Entscheidungen triffst, irgendwie auch vielleicht so eine Vorgehensweise, was ich nochmal gehört habe, ist, dass ihr, wenn ihr ein neues Produkt starten wollt, dann macht ihr erstmal so den Press-Release, wie das dann sozusagen fertig sein soll, was dann am Ende da sein soll. Ja. Und von da aus arbeitet ihr dann eigentlich erst am Anfang von der Idee.
Ja, ja.
Habt ihr da noch andere so Themen, wo du sagst, so kann man was angehen?
Ja, vielleicht, das ist so ein bisschen damit verwandt. Also das, was du erwähnst, also die Pressemitteilung, ja, mit den dazugehörigen Frequently Asked Questions, also den Fragen, die man beantworten sollte. Das ist schon ein ganz toller Ansatz und vielleicht so ein bisschen verknüpft auch mit, das ist auch bei uns ein ganz wichtiges Tool, vom Kunden oder vom Kundenbedürfnis zurückarbeiten. Das ist fast das Gleiche, nur das eine ist eher das Format, das andere ist eher so die dahinterliegende Philosophie. Ne? Also was soll denn dahinter herauskommen? Was braucht denn der Kunde? Und deswegen ist auch eine der wichtigsten Absätze in dieser Pressemitteilung, die man dann da formuliert, erstmal so, ja, was ist denn eigentlich der Kundennutzen? Ne? Oder was ist die Situation des Kunden vorher und wie verändert die sich denn dann? Und das ist dann nicht nur ein Format, mit dem man seine Idee zu Papier bringen kann. Das hilft auch schon mal, wenn man irgendwie in so ein Format reinarbeitet, sondern es ist eigentlich auch so, eigentlich schon der erste Test, der erste Filter. Ja, weil wenn es einem das nicht gelingt, das zu Papier zu bringen, was es eigentlich bewirken soll, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so eine tolle Idee, zumindest nicht in der Form, wie man denkt. Und das ist, glaube ich, auch was bei uns über die Jahre hinweg auch sehr gut funktioniert hat, dass man nicht einfach Dinge entwickelt, weil es geht, sondern dass man die Dinge entwickelt, die, wie gesagt, dann in dem Fall für den Kunden einen Unterschied machen.
Gab es jetzt abseits von Amazon oder vielleicht auch bei Amazon irgendwie, wo du sagst, einen Karriereratschlag oder einen Karrieretipp, der dich irgendwie vorangebracht hat? Ich meine, du hast jetzt auch eine Position, wo viele wahrscheinlich dir zuhören, sich für Digitalbusiness interessieren, denken, okay, Amazon Ads Chef, das wäre jetzt schon was man irgendwie nehmen würde.
Ja.
Gibt es irgendwas?
Das ist eine gute Frage. Ratschläge bekommt man natürlich viele. Ich glaube, ich habe natürlich das Glück gehabt, auch in meiner Karriere immer wieder auch mit spannenden Leuten zusammenzuarbeiten, interessanten Leuten, und kann man sich mal was abgucken. Ja. Und du hast ja vorhin schon angesprochen, ich war ja auch mal hier in Hamburg, habe bei Otto auch mal 2 Jahre gearbeitet. Und da habe ich zum Beispiel die Freude gehabt, 2 Jahre jemandem gegenüber zu sitzen, der auch in der Branche hier kein Unbekannter ist, nämlich dem Alex Graf von Kassenzone.
Ja.
Genau, der saß mir 2 Jahre am Schreibtisch gegenüber. Und erstmal haben wir uns sehr gut verstanden. Aber zweitens, was ich damals spannend fand, dass er sehr gut darin war, auch sich eine Meinung zu bilden, so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Ne? Also was treibt eigentlich so den E-Commerce-Markt zum Beispiel und wo wird der hingehen? Und ich war damals noch auch so ein bisschen mit dem Consulting-Hintergrund, den ich da jetzt gerade relativ frisch hatte, so, ja, ich konnte so Einzelteile sehr gut analysieren vielleicht, aber so, ich habe mich mal so ein bisschen gescheut, daraus jetzt so ein Weltbild in Anführungszeichen zu formulieren. Und Alex hat das damals schon sehr gut gekonnt, macht das natürlich heute auch gerade über Kassenzone auch immer noch sehr gut. Ich fand das sehr beeindruckend, weil man liegt natürlich nicht immer richtig, ja. Und Alex, schönen Gruß nach Kiel, ja.
du lagst
auch nicht immer richtig vielleicht, aber sehr, sehr häufig natürlich. Aber man muss ja auch erstmal eine Hypothese aufstellen. Wenn man keine Hypothese hat, dann wird man nie rausfinden, ob das jetzt stimmt oder nicht, ja. Und ich glaube, was ich stark fand damals, war einfach die Fähigkeit, sowas mal in Worte zu fassen und dann aber auch so mal zu revidieren oder anzupassen, wenn man mehr lernt. Und habe ich dann doch mitgenommen, ja.
Das ist ja auch bei Amazon so mit zum Beispiel AWS, dem Cloud-Geschäft, wo ja auch so sehr früh dran war und dabei auch so eine Riesenthese dahinter, okay, wie wird sich jetzt eigentlich die Serverlandschaft entwickeln, dass Menschen nicht mehr eigene Server haben, sondern das irgendwann in der Cloud zubuchen. Das ist ja auch sowas, brauchst du erstmal so eine große These, und wenn du jetzt alles anguckst, was da ist, wirst du wahrscheinlich nicht drauf kommen. Ist es jetzt auch in deinem Job so, dass du sagst, das ist ein größerer Teil geworden, auch so Thesen zu entwickeln und so groß auf den Markt zu blicken und zu schauen, okay, was sind Bereiche, wo wir uns vielleicht hinentwickeln werden?
Ein Stück weit schon, aber natürlich eher, also meine Aufgabe ist ja vor allen Dingen, mit unseren Kunden, mit den Agenturen, die sich mit uns beschäftigen, zu sprechen. Ja, das mache ich in der Regel fast jeden Tag. Und ich glaube, da hilft es auch, ne? Also auch einzuordnen, was machen wir da gerade und wie passt das natürlich auch zusammen mit Entwicklungen, die wir da haben, generell in der Medialandschaft, ja, in der Gesellschaft ja fast schon. Also das Thema Fragmentierung zum Beispiel der Medien, Immobilien ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch ein Thema, wo wir auch teilweise mithelfen können, das zu überwinden. Für einen Marketer ist es eine große Herausforderung, wenn ich nicht mehr nur, jetzt gehen wir mal ganz weit zurück, ja, 3 Fernsehkanäle hatte und da spielte sich alles ab, sondern das ist natürlich heute vielfältiger geworden. Aber das sind dann so Themen, wo es, glaube ich, Sinn macht, generell ein Verständnis zu entwickeln, was passiert da heute und wenn man das jetzt fortschreibt in die Zukunft, wo geht da auch vielleicht die Reise hin?
Wenn du jetzt viel so im Austausch mit Kunden bist, auch viele Projekte mitkriegst, gibt es so eine Kampagne, ein Projekt mit einem Kunden, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also wie gesagt, sind ja jetzt auch schon bei Amazon Ads einige Jahre, die ich dabei bin. Ich glaube, eine Kampagne, die ich da insofern auch dann nie vergessen werde, weil es eine der ersten war, wo wir wirklich mal Full Funnel fast komplett durchexerziert haben. Und ich sage fast, weil wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich Streaming-TV mit dabei hatten. Das war Bacardi. Und zwar gar nicht mal der Rum, den natürlich viele kennen, sondern Bacardi, es hat ja auch verschiedene Marken und die hatten auch oder haben auch immer noch Whisky-Marken, schottischer Whisky. Und die hatten die Herausforderung, diese Marken und diesen Marken mehr Bekanntheit zu bringen. Und da haben dann unsere Teams, wir haben ja auch Kreationen, also Kreativteams bei uns, zusammen mit dem Kunden und natürlich auch mit der Kreativagentur zusammen was gebaut, was ich immer noch finde, auch wenn es jetzt schon so, wie viele Jahre ist es her, ein paar Jahre her ist, immer noch Vorbildfunktion hat, weil es ganz viele tolle Sachen zusammengebracht hat. Also was haben sie gemacht? Sie haben ein Whisky-Tasting, also so eine wirkliche Probierveranstaltung aus einer schottischen Distillerie gestreamt. Wir hatten, wie gesagt, noch nicht Prime Video Advertising, aber wir haben das damals schon auf der Amazon-Seite dann gestreamt und auf Fire TV. Und das war also auch sehr toll produziert, natürlich mit Journalisten und mit einem Whisky-Kenner und dann haben wir erstmal natürlich unsere Display-Möglichkeiten genutzt, Display-Advertising, also statische Anzeigen, um auf das Event hinzuweisen. Konnten da natürlich auch schon bestimmte Audiences, bestimmte Zielgruppen ansprechen, die sich da wahrscheinlich für interessieren werden. Haben dann, wie gesagt, dieses Event stattfinden lassen, haben das dann auch nochmal auf Fire TV relativ groß gezeigt, dass es stattfinden wird. Und das Ganze natürlich auch nachbetreut. Das Ganze war interaktiv, das heißt, Kunden konnten auch Fragen stellen. Da sind in der doch relativ kurzen Zeit, wie das dann lief, über 500 Fragen zustande gekommen, die dann auch beantwortet wurden. Ich glaube, nicht alle live, das wäre glaube ich, zu weit geführt. Aber dann auch im Nachgang. Aber was noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen war, dass wir mit der Firma Bacardi damals es geschafft haben, ein eigenes Produkt, also quasi ein Sample Pack, ein Probierpaket aus genau diesen 3 Whisky-Sorten, in kleinen Flaschen natürlich, bei Amazon anzubieten. Und das dann auch natürlich im Vorfeld über Sponsored Ads zum Beispiel darauf hinzuweisen, sodass dann doch sehr, sehr viele Kunden nicht nur dieses Whisky-Tasting, also diese Whisky-Probe da zuschauen konnten, sondern wirklich auch mittrinken konnten, ja. Und das ist natürlich absolut immersiv, wenn man so drüber nachdenkt, ja. Also das ist, weiß ich nicht, 4D-Kino, ja, so ein bisschen in die Richtung. Und das ist einfach, finde ich, ein ganz tolles Beispiel, wie weit man dann solche Sachen auch denken kann. Also bis auch in die physische Welt hinein. Und das macht jetzt nicht Sinn für jede Marke und jedes Produkt zu jeder Zeit, aber es zeigt so ein bisschen, was die verschiedenen Elemente sind. Ja, und heute kommt dann, wie gesagt, noch das Streaming-TV dazu, was nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, Aufmerksamkeit zu erzeugen und dann sich daran zu orientieren und so Teile dieses Marketing-Funnels oder dieser Customer-Journey da rauszugreifen und die dann entsprechend umzusetzen, das ist schon toll.
Jetzt hast du auch schon hin und wieder Twitch angesprochen, was ja auch viele irgendwo kennen, aber ich glaube jetzt gerade die Zielgruppe, die hier zuhört, vielleicht da nicht so aktiv drauf ist. Da kann man aber auch Werbung buchen. Kannst du da mal so einen Case sagen, wo du sagst, das funktioniert gut, das kann man da machen?
Genau, ja. Ich glaube, was man bei Twitch erstmal noch sagen muss, weil natürlich das Ganze kommt aus dem Gaming-Bereich und deswegen natürlich auch sehr viel, spricht sehr die Generation Z an. Aber die Möglichkeiten oder die Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, ist weit breiter. Ne? Also das überrascht dann teilweise. Und ist auch mittlerweile nicht mehr nur Gaming. Also gibt es ganz tolle Musikbeispiele, wo dann Streamer, also wie sie die Content Creator dann bei uns heißen, da ihre Live-Sets spielen und ihre Community hört zu. Und das ist schon immer sehr beeindruckend. Ich glaube, es gibt zwei Wege. Zum einen kann man natürlich einfach Werbung schalten. Ja. Zum anderen kann man natürlich auch überlegen, wie integriere ich mich da tiefer rein und wie nutze ich auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in den Communities und auch die Persönlichkeiten dann der Streamer. Und da gibt es auch ein ganz tolles Beispiel. Das ist gar nicht mal so lange her. Letztes Jahr haben wir das gemacht. Mit der Marke Garnier. In dem Fall auch Hautpflege von Garnier. Und die sogenannte Queendom Academy. Ne? Also nicht Kingdom, sondern Queendom. Und das ist auch sehr bewusst so gewählt, weil da ging es nämlich um weibliche Streamerinnen, also sehr, sehr beeindruckende Streamerinnen, die da auch tolle Communities für sich aufgebaut haben. Und da muss man das natürlich glaubwürdig machen. Ja. Und was wir in dem Fall gemacht haben, insgesamt war das eine 7-stündige Live-Masterclass. Boah. Mit 5 verschiedenen Streamerinnen, die dann sich da abgewechselt haben, so rum. Und da ging es darum, so mit dem Thema Gameplay natürlich auf der einen Seite, aber auch mit dem Thema Hautpflege und das Ganze dann zusammenbringen, haben die fantastisch gemacht. Und das Ganze kreativ unterstützt mit einer eigenen Fortnite-Map. Eine Fortnite-Map, wo dann auch die Marke integriert war. Das heißt, im Hintergrund gab es dann auch mal was Visuelles. Und wie gesagt, das haben die ganz toll gemacht. Und insgesamt gab es 1,5 Millionen Minuten Wiedergabezeit und 560.000 Aufrufe. Und man analysiert dann auch ein bisschen natürlich, was in der Community passiert. Und insgesamt, glaube ich, 4.000 Chat-Nachrichten wurden da während der Zeit dann abgegeben. Und das Wichtigste, wir messen natürlich bei sowas dann auch hinterher, was hat das gebracht, was hat das für die Marke gebracht. Und da auch eine relativ signifikante Steigerung der Awareness. Und also bei den Zuschauern, die dann das mit angeschaut haben. Und ich glaube, da waren wir bei 13% Steigerung. Und das sind schon auch Werte, die sich sehen lassen im Vergleich auch zu anderen etablierten Medien. Also insofern kann ich nur sagen, Twitch ist ein ganz, ganz toller Bereich, ein ganz, ganz tolles Medium. Das lohnt sich wahrscheinlich auch, dann nochmal tiefer reinzuschauen als Marketer.
Und habt ihr auch wahrscheinlich die Expertise, wenn man eine große Marke ist, mit euch spricht, wo ihr sagt, okay, da könnt ihr connecten, da gibt es vielleicht auch wieder Agenturen, die das machen und so. Da,
auf jeden Fall. Wenn man gerade diese Integrationen machen will, das macht Sinn, sich da auch mit uns oder auch mit anderen in Verbindung zu setzen, die sich da sehr, sehr gut auskennen.
Ist eigentlich so ein Zwischenspiel jetzt bei Amazon Prime zum Beispiel, wenn die jetzt mehr in den Sportbereich gehen, was ja auch jetzt sozusagen für einen Werbebereich gar nicht so schlecht ist, wenn man dann sagt, okay, man hat jetzt neben dem bestehenden Serien und Filmen auch noch vielleicht zu Sportstreams. Ist das was dann auch mit euch abgesprochen wird und ihr guckt dann gemeinsam drauf? Oder ist es bei Amazon so, dass die Bereiche nicht alle für sich arbeiten und sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie Sportinventar und dann geht ihr an eure Kunden und sagt, okay, ist für euch Sportinventar spannend oder wie läuft da so ein Prozess ab?
Das ist eine gute Frage. Wir sind ja beim Thema Prime Video Ads jetzt seit einem Jahr unterwegs. Die Kollegen von Prime Video, die machen natürlich in absolut allererster Linie Programm für die Prime-Kunden. Das ist auch deren Aufgabe. Und das machen sie, glaube ich, ganz gut. Zumindest sehe ich das, höre das auch sehr häufig. Und genau, Sport ist ein wichtiges Thema. Die Champions League haben wir im Programm und Wimbledon. Und in Zukunft wird es auch noch Basketball geben.
NBA oder was macht ihr da?
Genau. NBA wird es geben. Und genau, also das sind redaktionelle Entscheidungen, wenn man so will. Das machen die aus der Richtung und das ist auch richtig so, ja.
Jetzt haben wir schon über sehr viele Themen gesprochen, über irgendwie spannende Kampagnen, was ihr macht, über KI-Entwicklungen, auch über Amazon an sich, die Kultur. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, wo wir sagen, dass da sollte man noch mal tiefer einsteigen? Das ist noch ein Punkt, den wir zu allen Hörern mitgeben. Haben wir noch irgendwas ausgelassen?
Ich glaube, wir haben schon ganz schön viel abgedeckt heute. Ne?
Ja, ja.
Ich glaube, wie gesagt, es lohnt sich, mit den Themen zu beschäftigen und nicht nur, wenn man ein großes Unternehmen ist, sondern auch, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, wenn man ein mittelgroßes und kleines Unternehmen ist. Gerade viele Tools sind im Self-Service zugänglich. Ob das nun die Tools sind, die, sag ich mal, jetzt die Kreation unterstützen, also die helfen dabei, auch Werbung zu erzeugen, wo man vorher dachte, das kann ich jetzt gar nicht als mittelgroßes oder kleines Unternehmen. Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Vielleicht vorhin hätte ich noch angesprochen beim Thema auch KI. Es geht ja auch viel um den Zugang dann dazu, also die Interfaces. Und ich hatte auch schon mal unsere Amazon Marketing Cloud angesprochen, wo man dann Analysemöglichkeiten hat. Das macht man ja in der Regel dann mit SQL oder SQL, dass man dort dann die Abfragen schreibt. Da gibt es aber mittlerweile auch schon Möglichkeiten.
Dass ihr die KI einbaut sozusagen.
Genau, in Normalsprache quasi zu sagen, was man denn, was einen denn interessiert, ja, und dann hilft quasi das Tool dabei, die entsprechenden Abfragen zu bauen. Also das macht auf jeden Fall Sinn, sich da mit zu beschäftigen. Da gibt es auf unserer Website eine Menge Informationen, wie man dort mehr erfahren kann. Und natürlich als größeres Unternehmen, wir arbeiten da mit den meisten schon gut zusammen und haben da, glaube ich, auch gute Gespräche.
Das heißt, wer noch nicht mit euch zusammenarbeitet, der sollte sich dringend melden auf jeden Fall beim Team.
Der darf sich sehr gerne melden, genau. Und wie gesagt, dafür sind wir da.
Sehr gut. Ja, ich würde sagen, es war eine breite Reise. Ich konnte auf jeden Fall viel mitnehmen. Ich hoffe, die Hörer auch. Und dann auf jeden Fall nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Nächsten Montag kommt wieder die nächste Folge. Und in dem Sinne schon mal ganz liebe digitale Grüße von Noah und
Nils.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.